Hallo und ein herzliches Willkommen zum Biorhythmus. Hier geht es ja um dich, um deinen guten und erholsamen Schlaf, um deine persönlichen biologischen Rhythmen, die inneren Uhren und so weiter. Und ja, was soll man so sagen? Biorhythmus ist so das Stichwort. Heute ist ein Herbsttag im Juli. Vielleicht sollte sich Petrus auch mal um chronobiologisches Coaching Gedanken machen. Aber wie dem auch sei, für euch ist das gut, weil ich jetzt heute nicht auf meiner Dachterrasse sitzen und das Leben genießen kann, sondern es ist kalt, es ist eklig und somit kann ich auch schön in meiner Audiokammer sitzen, um für dich diesen Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach hier im Biorhythmus, deine Gastgeberin, und heute haben wir so eine Frage, ja, die könnte man so abhaken unter dem Titel: Wie geht das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Wie schläft man eigentlich im Sternenhimmel? Und wenn du das genauer wissen willst, dann musst du dranbleiben, weil nach dem Intro, ja, starten wir in eine, wie ich finde, sehr inspirierende Folge. Biorhythmus, dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ja, ich war auch etwas verdutzt, als ich in einem Netzwerk vor 2, 3 Tagen darüber las, wie man eigentlich, ja, im Sternenhimmel oder man kann auch sagen im Weltraum schläft. Hast du dir da eigentlich mal Gedanken drüber gemacht? Also ich glaube ich noch nie so richtig, obwohl ich fände es ja doch faszinierend, obwohl es auch, ja, wenigen Menschen vergönnt ist leider. Man müsste eben ins Shuttle steigen dürfen, man müsste ins All fliegen dürfen, um das dann mal zu erleben. Und ich schätze mal, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und ich hoffe eigentlich auch, dass es nie so kommt, dass das jeder einfach mal so machen kann. Aber trotzdem, das lohnt sich, sich das mal anzugucken, weil das wirklich spannend ist. Also, wie geht das eigentlich? Wie schläft man im Weltraum? Welche Herausforderungen gibt es da eigentlich? Und wie muss man sich das alles so vorstellen? Schade, ich habe mich natürlich über einen Interviewpartner gefreut, der das aus erster Hand erzählen kann, aber heute müssen wir dann mal mit dem Vorlieb nehmen, was schriftlich niedergelegt ist. Uns beschäftigt in dieser Folge jetzt erstmal das wie viel, und vor allen Dingen wird es auch, was den zirkadianen Rhythmus und damit die inneren Uhren betrifft, sehr, sehr, sehr spannend. Aber wenn du wissen willst, was da die besondere Herausforderung ist, dann müsstest du eben auch mit bis zum Ende dranbleiben. Aber so wie ich dich kenne, tust du das ja sowieso. Also, womit haben wir es im Weltraum zu tun? Und das ist ja allgemein bekannt. Erst einmal mit der Schwerelosigkeit. Und was man sich so auf der einen Seite vorstellen kann, auf der anderen Seite, mir war das aber auch nicht ganz klar, dass man sich nicht, wie wir das gewohnt sind, auf Erden hinlegen kann. Und dann liegt man eben still da auf der Matratze rum oder eben nicht still, je nachdem, was der Schlaf einem so bietet. Sondern man würde im Raumschiff aufgrund der Schwerelosigkeit immer wieder abtreiben von der Matratze. Und das würde eben einerseits bestimmt unbequem sein, vermute ich mal. Und vor allem birgt es eben auch die Gefahren, dass man irgendwo anschlägt, und wahrscheinlich meinen die Schreiber zumindest des Artikels, den ich dazu gefunden habe, dass wahrscheinlich die Verletzungsgefahr nicht so hoch ist, weil aufgrund der Tatsache, dass der Mensch ruht und sich nicht bewegt, die Triebkraft nicht so besonders stark ist, aber wahrscheinlich ist es doch unangenehm, ständig irgendwo gegenzustoßen, irgendwie die ganze Nacht unterwegs zu sein im abgegrenzten Raum. Also keine gute Idee. Und das ist dann jetzt wohl so, wenn man den Berichten glauben darf, dass im Shuttle die Astronauten und Kosmonauten so Schlafkojen haben, etwa in der Größe einer Telefonzelle. Und sie befinden sich in einer Art Schlafsack, der fixiert ist an der Wand oder auch an der Decke, sodass sie eben in einer Schlafposition verbleiben können und nicht durch die Gegend treiben. Und so sind die eben eingepackt in diesen Schlafsäcken. Ein russischer Kosmonaut erzählte dazu ganz anschaulich, dass er eigentlich Seitenschläfer ist und dass er sich gar nicht hat vorstellen können, wie er denn eigentlich in diesem Campingsack schlafen soll. Weil das Problem ja ist, dass man in der Schwerelosigkeit nicht liegen kann und sich auch nicht strecken kann. Und er hat dann rausgefunden, und er sagt mittlerweile, wenn er sich diesen Zustand vorstellt, fände er es sehr angenehm, im Weltraum zu schlafen, weil der Körper sich in einer Art Embryonalhaltung positioniert. Und dadurch wird eine ergonomisch sehr gesunde Haltung erzeugt, die nämlich besteht so aus einem Zwischending, nicht Beugung, nicht Streckung. Und das gilt also für alle Gelenke, die am Körper so sind. Und das ist vielleicht ein bisschen zu simulieren, wie wenn man im Schwimmbad ist, in tiefem Wasser und sich da bewegt, weil sich da die Muskeln und Gelenke entspannen, ne, und sich dann so in einer Art Schwerelosigkeit im Wasser bewegen können. Das ist ja sehr wohltuend, wenn man so das mal für sich spürt und ausnutzt. Der Vorteil des Weltraumbettes ist tatsächlich, dass wir nicht das Problem haben wie auf der Erde, wo wir ja uns vielleicht verschiedene Kissen oder Matratzen kaufen und irgendwie nichts so richtig passt, wo dann eine Stelle über Gebühr belastet wird, die andere Stelle wird entlastet, aber am falschen Punkt und zur falschen Zeit, und eigentlich sind wir dann morgens völlig gestresst und unausgeruht. Das tatsächlich, wenn man sich erstmal mit den Weltraumbedingungen abgefunden hat, passiert da nicht. Die Entlastung des Körpers ist an allen Stellen gleich und es gibt eben keine speziellen Druckpunkte oder irgend sowas, weil der Körper ja schwebt. Der Tag macht die Nacht und umgekehrt, diesen Satz kennst du, wenn du mir schon länger folgst, und für die Astronauten ist das tatsächlich auch so ein Satz, der vielleicht gar nicht so unwichtig ist, weil die tatsächlich einen sehr harten Tag haben. Also man könnte ja die Idee haben, die forschen so ein bisschen und arbeiten wissenschaftlich, haben dann aber auch einen Haufen Freizeit, wo sie denn so aus dem Himmel auf die Erde runtergucken, den blauen Planeten anschauen und sich des Lebens freuen. Aber, also da findet eben auch ganz viel anderes statt. Sie leben ja wirklich da an Bord, essen, arbeiten, reparieren vielleicht auch was am Shuttle. Das kann ja durchaus auch mal sein. Und sie müssen tatsächlich ungefähr 2 Stunden am Tag sportlich aktiv sein, also irgendwelche Trainings machen, weil sie in der Schwerelosigkeit sonst an Muskelmasse abbauen würden. Also sie arbeiten ja nicht mehr wie wir auf der Erde permanent mit den Muskeln gegen irgendeinen Widerstand an, und dann würden sie, wenn sie nicht wirklich was tun würden, absolut irgendwann überhaupt gar keine Kraft mehr für irgendwas haben. Also, und 2 Stunden, die man da an sich arbeiten muss, das ist auch eine ganz schön lange Zeit. Und dann kommt eben noch dazu, dass sie ja eben auch nicht zum Vergnügen im All sind, sondern wirklich um irgendetwas zu erarbeiten. Und wenn man sich das so überlegt, ne, irgendwie Essen, Haushalt, Arbeit, Shuttle warten, Sport machen, da ist ganz schön viel drin im Tag, und jeder, der dem so ausgesetzt ist, hat sich dann auch eine gute und erholsame Nacht verdient. Und hoffentlich kommt die auch. Und wir sehen an dieser Stelle, dass der Schlaf nicht nur auf Erden ein ganz elementarer Punkt im Leben ist, sondern eben auch da oben im Weltraum, wenn man so sagen will, im Universum. Und somit kann man auch sagen, praktisch überall. Und ja, wenn die Astronauten und Kosmonauten so viel Wert darauf legen müssen, auf ihre Tagesaktivität und auf ihren guten Schlaf zu achten, dann sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen und sollten uns wirklich auch mal ausgiebiger damit befassen, denn, und jetzt kommt noch ein ganz spannender Fakt, der mir auch überhaupt gar nicht klar war, wir kommen nämlich jetzt zur Faszination der Chronobiologie im Weltall. Man muss sich vorstellen, dass die ISS um und bei 90 Minuten braucht, um die Erde zu umrunden. Und das hat für die Astronauten zur Folge, dass sie an einem Tag, der 24 Stunden dauert, 16 Sonnenauf- und Untergänge erleben. Wenn du mir schon lange folgst, dann weißt du, dass das Licht der stärkste Zeitgeber ist, den wir haben. Und dass der Rhythmus von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, nämlich der zirkadiane Rhythmus, der 24 Stunden eigentlich Rhythmus, der plötzlich jetzt im All ein 90 Minuten Rhythmus, wenn man so will, wird, dass der so ganz, ganz wichtig ist dafür, dass wir so ein getaktetes Leben führen können. Und das bricht jetzt für die Astronauten weg, dadurch, dass sie eben permanent Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erleben. Was bedeutet das denn für sie? Und das steht hier zumindest in diesem Artikel, den ich gelesen habe, und ich hoffe, dass das auch so stimmt. Ihnen wird antrainiert, und das ist großartig, einen regelmäßigen Rhythmus zu leben. Und der ist angelehnt an den Tag-Nacht-Rhythmus, den sie auch auf Erden kennengelernt haben. Also das heißt, dass sie zu einer einigermaßen regelmäßigen Zeit schlafen gehen und auch zu einer einigermaßen regelmäßigen Zeit aufstehen. Und wenn du mir schon länger folgst, dann kommt dir das bestimmt auch bekannt vor, denn das sind die ganz wichtigen Bausteine, die du kennst, wenn es um dein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus geht. Diese Regelmäßigkeit, diese sich wiederholenden Elemente und eben auch diese ein bisschen immer gleichen Aufsteh- und Schlafenszeiten. Nun haben die es im All eben etwas schwieriger, weil eben oft Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist und weil sie, so wie ich das gelesen habe, auch ganz viel künstlichem Licht dann ausgesetzt sind. Und da hilft man sich, und das kann man auf Erden natürlich auch machen, wenn man möchte, wenn man es braucht, kann man sich auch mal helfen mit einer Schlafmaske. So einmal macht es natürlich wirklich dunkel, aber es kann natürlich auch eine schöne Abendroutine sein, sich einfach so eine Maske aufzusetzen. Und ich habe auch auf Erden schon von Menschen gehört, gerade jetzt im Sommer, wo das so früh hell wird, dass sie um ihren Rhythmus zu halten, solche Masken eben nutzen, um eben dann den Tag nicht zu früh zu beginnen, sondern wirklich dann, wenn der Körper wirklich aufwachen will und nicht, weil man zum Beispiel durch die Helligkeit irgendwie gestört würde. Die Menschen im All benutzen mitunter zum Aufstehen oder zum Aufwachen dann, also als Signal, dass der Tag beginnt, einen Wecker. Nun lernen wir ja auf Erden, dass das möglichst nicht der Fall sein soll, wenn wir es irgendwie vermeiden können, sondern dass wir möglichst dann aufwachen sollen, wenn unser Körper das auch will. Das ist manchmal eben sehr schwer zu realisieren, aber im Weltall, da geht es nicht anders aufgrund dieser ganzen Licht- und Tagesrhythmusverschiebungen. Da muss man einfach zu Hilfselementen greifen, was bedeutet eben zur Nacht zum Beginn der Nacht die Maske und morgens eben entweder vom Bordcomputer oder durch einen Wecker dann das Wecksignal und das Signal für den Tagesstart. Aber was mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist, wirklich nochmal diese Regelmäßigkeit, diese fixierten Zeitpunkte von was passiert eigentlich wann am Tag. Ne? Dieses zu ähnlichen Zeiten aufwachen, zu ähnlichen Zeiten schlafen gehen. Vielleicht gibt es auch durch diese Frage, wann mache ich eigentlich meine 2 Stunden Bewegung? Vielleicht kann da, ist das auch eine Tagesroutine, die sich irgendwann einstellt, weil die Menschen sich ja auch in einem bestimmten Plan dann einpassen wahrscheinlich müssen. Und das sieht mir so aus, dass in so einem Shuttle ein Leben herrscht mit Rhythmus und Struktur, auch zwangsläufig. Und ich glaube, dass wir uns, die NASA hat uns ja schon die schlaffördernden Pflanzen gezeigt und erforscht. Das habe ich ja in den vorigen Folgen schon mal beschrieben. Und auch hier, glaube ich, können wir aus dem Weltraum und von der NASA und von den Wissenschaftlern dort im All wieder eine ganze Menge lernen, was auch uns hilft, für unseren Biorhythmus einfach besser und regelmäßiger zu leben. Und die müssen das da oben machen, um sich gesund zu erhalten. Und ganz ehrlich, wir auf Erden auch. Auch wenn man das noch nicht so richtig erkannt hat und viele Menschen das auch noch nicht ernst nehmen. Aber du hörst ja schon diesen Podcast und somit ist es für dich ja schon klar, dass du für deine Gesundheit, für deine Gesunderhaltung, deinen biologischen Rhythmen dich nähern möchtest und dass du sie in dein Leben wieder einbinden möchtest und dazu eben auch diese Regelmäßigkeit, die Zeitgeber, die Routinen und diese ganzen Dinge, die dir helfen, dich in der Endlosigkeit der Zeit zu orientieren. Die Astronauten sind in der Endlosigkeit des Alls und wir hier auf Erden in der Endlosigkeit der Zeit und das, was wir immer denken, ja, der 24-Stunden-Tag und das ist ja alles völlig klar, das weißt du auch, wenn du mir schon länger folgst, ist ja nur die Außenzeit, aber deine persönliche Innenzeit ist ebenso endlos, zumindest für die Orientierung deiner inneren Uhren, ebenso endlos, wie das All wäre, wenn die Astronauten sich da frei bewegen könnten. Spannend tatsächlich ist auch noch das Element Sauerstoff und das Argument für gute Luft. Wir lernen das ja hier auf Erden auch alle, dass wir unser Schlafzimmer belüften sollen. Für uns das ist das nicht ganz so dramatisch, wenn die Kohlendioxidkonzentration im Zimmer etwas ansteigt, weil der Raum immer noch groß genug ist und genügend Luftaustausch da wäre. Aber die Astronauten, wenn die nicht genügend Sauerstoff haben und zu viel Kohlendioxid ausatmen, dann würden sie in dieser engen Schlafkoje Gefahr laufen, das selbst ausgeatmete Kohlendioxid wieder einzuatmen. Und das würde bedeuten, dass sie permanent aufwachen, weil sie nach Luft schnappen müssten. Also im Weltraum muss man gut lüften, besser als hier, aber hier auf Erden tatsächlich auch. Denn Sauerstoff, ne, das gab doch auch mal den Slogan, ich glaube, es ist Mineralwasser, der Powerstoff mit Sauerstoff. Aber Sauerstoff ist wirklich Leben, ist lebenserhaltend. Ein Hersteller von Hilfsmitteln zur Linderung der Schlafapnoe wirbt mit All you need is air. Also auch das zielt ja auch darauf ab. Und ganz nebenbei ein Fakt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich sollen Astronauten und Kosmonauten weniger schnarchen als auf der Erde, weil durch die Schwerelosigkeit die Atemwege sich nicht mehr so schnell verlegen und den Menschen dann das Atmen leichter fällt und eben diese Schwingungen, die zum Beispiel durch das Gaumensegel und die dortigen Gewebe entstehen, eben in der Schwerelosigkeit nicht entstehen. Also wie stand es hier so schön am Ende dieses Artikels, bevor man seinen Partner umbringt, weil er schnarcht, vielleicht doch lieber ins Weltall schicken. Was kann ich dir jetzt mitgeben aus diesem interessanten Einblick über den oder in den Sternenhimmel sozusagen? Ich kann dir leider nicht dabei helfen, über oder im Sternenhimmel zu schlafen. Unter dem Sternenhimmel, das schaffe ich mit dir schon. Wenn du ein Problem hast mit dem Schlaf oder auch mit deinem biologischen Rhythmus, wenn du deine biologischen Rhythmen nicht so genau kennst. Wir können hier viel lernen aus dem All und aus dem Leben dort, nämlich die Zeitgeber zu nutzen, die Routinen in den Alltag einzubauen. Wir lernen, wie wichtig Bewegung ist, auch um den guten und erholsamen Schlaf zu fördern. Und wenn du gerne einfach mehr für deinen guten Schlaf tun möchtest, wenn du auch gleichzeitig dich deinen biologischen Rhythmen nähern möchtest, wenn du auch einfach besser leben möchtest mit mehr Kraft, mehr Energie, mehr Vitalität, dann habe ich da was für dich, nämlich den Biorhythmus Starter. Damit starten wir zwar nicht ins All, aber wir starten in ein besseres Leben mit deinem eigenen persönlichen Biorhythmus. Wir sind da an der Stelle um und bei 3 Monate zusammen, wenigstens 3 Monate. Das kommt nur ein bisschen darauf an, in welchen Abständen die Coachings stattfinden. Du hast 6 individuelle Einzelcoachings. Außerdem hast du den Support per E-Mail oder Kurznachricht. Und so können wir in einem Vierteljahr ganz, ganz viel für dich bewegen. Es ist eine kurze Zeit für den Prozess, der da angestoßen wird. Aber du hast für lange, lange Zeit dann Dinge mitgenommen, die du in dein Leben einbringen kannst, einbinden kannst, wie du dein Leben anders strukturierst, deinen Tag und vielleicht gewichtest du auch Aufgaben anders, was auch immer deine Herausforderungen sind. Ja, und da möchte ich dich doch einladen, gleich dein kostenloses Kennenlerngespräch einmal zu buchen und dann gemeinsam mit mir den Raketenstart hinzulegen zu deinem gesundheitsfördernden Lebensstil in ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ich hoffe, dass diese Folge für dich inspirierend war, dass du vielleicht auch Lust hast, einfach dein Leben so weit zu ändern, dass du den Astronauten gleich einfach mehr Bewusstsein hast für deine Ruhephasen, für deinen guten und erholsamen Schlaf und dass du auch deine Energiereserven mehr spüren lernst. Das ist das, was ich dir wünsche. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist im Biorhythmus. Und bestimmt finde ich wieder einen Impuls für dich, der dich inspiriert und weiterbringt. Bis dahin grüße ich dich und schick dir rhythmisierte Grüße. Bis bald. Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 Toschstedt. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt@beb-schweppe.de. Und die Homepage www.bebschweppe.de. BEB Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe, Hegestraße 17, 20249 Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.